Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Thema ist heute Bosnien und Herzegowina. Ich möchte mit drei Menschen, die in Bosnien leben, darüber sprechen, wie es sich anfühlt, in Bosnien zu leben und mit der Realität dieses Landes, die eine sehr komplizierte ist, das kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen, wie man damit zurechtkommt. Ich begrüße zum Gespräch einmal Ilja Zoric aus dem kroatischen Teil Bosnien-Herzegowinas, der aber jetzt in Banja Luka in der Republika Srpska lebt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und einen schönen Gruß an meine Mitteilnehmer und die Hörerinnen und Hörer.
Als zweiten den Schriftsteller Stevan Tontic, der lange Zeit auch in Deutschland gelebt hat, aber jetzt seit einigen Jahren zurück in Sarajevo ist. Guten Abend.
Guten Abend.
Und als dritten im Bunde begrüße ich Erdin Kadunic, einen bosnisch-muslimischen Bosnier. Er ist Politikwissenschaftler, hat ebenfalls in Deutschland studiert und lebt und arbeitet als Politikwissenschaftler in Sarajevo. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ja, und guten Abend nochmal.
Bosnien, habe ich gesagt schon, ist ein kompliziertes Land. Das liegt schon an der Entstehung dieses Landes. Denn im Gegensatz vielleicht zu Kroatien oder zu Serbien ist es auch von extern durch das Friedensabkommen von Dayton ganz massiv bestimmt worden von außen. Im Friedensvertrag von Dayton wurde in einem Anhang die Verfassung dieses Landes festgeschrieben und vorher zwischen den Parteien und den internationalen Vermittlern ausgehandelt. Es gibt eine komplizierte Konstruktion eines Staatsoberhaupts, das nicht eine Person ist, sondern ein Staatspräsidium, das in regelmäßigen Abständen sich abwechselt. Es gibt eine schwierige Kriegsgeschichte mit über 100.000 Toten. Manche sprechen von 200.000 Toten in den Kriegen, die nach dem Zerfall Jugoslawiens folgten. Und es gibt eine schwierige ethnische Zusammensetzung. Bosnische Muslime stellen die Mehrheit im Land, die relative Mehrheit. Die Serben haben eine eigene Republik, die Republika Srpska, während die Kroaten, die auch sehr zahlreich sind, also ungefähr 16%, die leben mit den bosnischen Muslimen in einer bosnisch-kroatischen Föderation. Was ich jetzt zuerst fragen möchte, und zwar die Frage richtig an Herrn Tontic, der als Ältester in der Runde auch die längste Zeit im alten Jugoslawien gelebt hat. Manche bezeichnen Bosnien als Jugoslawien im Kleinen. Wenn man das hört, dann frage ich mich, müssen wir uns Sorgen machen, dass dieser Staat ähnlich zerfällt wie das große Jugoslawien? Und welche Probleme drängen sich von dem, was ich genannt habe, den Menschen heute im Alltag am meisten auf?
Ja, man hat oft Bosnien mit Jugoslawien verglichen, weil Jugoslawien war ein Vielvölkerstaat. Bosnien ist auch Vielvölkerstaat, obwohl nicht so kompliziert wie Jugoslawien. Und Bosnien lag also im Zentrum von Jugoslawien. Das ist ein mittleres Land sozusagen in diesem westbalkanischen Raum. Ich glaube doch nicht, dass Bosnien zerfallen wird, obwohl man lebt hier mit vielen Spannungen und vielen Problemen. Bosnien ist praktisch ein Protektorat. Der sogenannte hohe Vertreter der internationalen Gemeinschaft hat sehr starke Befugnisse. Er kann demokratisch gewählte Politiker entmachten und ihnen weitere politische Tätigkeit verbieten, neue Gesetze, die im bosnischen Parlament nicht durchkommen, aufdringen und so weiter. Bosnien-Herzegowina ist in Dayton Friedensabkommen aus November 1995 als ein zweiteiliger Staat rangiert, der aus bosniakisch-kroatischer Föderation mit 10 Kantonen und serbischer Republik besteht. Ein sehr kompliziertes Gefilde mit viel zu viel Bürokratie, besonders in der Föderation, und mit schwierigen Entscheidungsprozessen auf der staatlichen Ebene. Bosniaken und Kroaten, also überwiegend, ja, wollen diese Struktur vereinfachen, wobei sie zur Aufhebung der serbischen Republik anstreben. Wenigstens wollten sie ihre halbstaatlichen Befugnisse stark reduzieren und einen mehr zentralisierten oder funktionierenden Staat bilden. Die Serben lehnen das ab und halten sich an das Daytoner Abkommen wie das heilige Wort, egal ob sie ihm vollständig folgen oder nicht, das ihnen eine große Autonomie garantiert. Sie finden sich ansonsten fast von allen Seiten satanisiert. wie man sagt, und zwar von Anfang des Krieges bis heute. Die Kroaten reden ständig und auch darüber, dass sie als kleineres Volk in der Föderation mit Bosniaken nicht gleichberechtigt sind, natürlich auch in der Serbischen Republik, und wünschen sich eine dritte kroatisch geprägte Entität, worüber die Bosniaken kein Wort verlieren möchten. Die Bosniaken, die wirklich die größten Opfer des Krieges waren, stilisieren sich oft nur als unschuldige Opfer der serbischen, teilweise auch der kroatischen Aggression. Und so vergeht uns die Zeit der verewigten Transition mit viel Armut, ethnischen Spannungen und ungelösten ökonomischen und politischen Problemen. Die einzige Hoffnung für uns wäre also die Europäische Union.
Die Europäische Union, eine Hoffnung, ein europäischer Weg. Darauf werden wir ja gleich im Gespräch noch zurückkommen. Zuerst aber noch zu einer ganz praktischen Frage, die natürlich für die Menschen in Bosnien sehr, sehr wichtig ist. Und die möchte ich an Herrn Zoric richten, der Betriebswirtschaftler ist und in einer Firma arbeitet, die sich mit dem Vertrieb von Konsumgütern beschäftigt, also ein sehr lebenspraktischer Mensch. Und deswegen möchte ich fragen, wie wirkt sich denn diese besondere staatliche Situation, die Herr Tontic eben beschrieben hat, auf die wirtschaftliche Entwicklung und die konkrete wirtschaftliche Tätigkeit der Menschen im kleinen und mittleren Firmen auch aus? Und wie stark behindert diese innere Teilung, die Wirtschaft? Und vielleicht noch eine Frage, spielt auch die Zugehörigkeit von Einzelnen zu den einzelnen Ethnien im praktischen Wirtschaftsleben eine Rolle? Also wenn Leute Geschäfte miteinander machen, tun sie das als Mensch zu Mensch oder als Verkäufer zu Käufer? Oder ist immer eine starke Rolle auch, dass da ein bosnischer Muslim mit einem Serben oder einem Kroaten verhandelt?
Also was ich bemerken kann, die Leute haben es ein wenig satt, wenn ich das mal so ausdrücken kann, von Politik und Ideologien und so weiter. Und man sieht wirklich, dass die Leute von Wahlen zu Wahlen also wirklich eine bessere Lebenssituation erwarten und einen höheren ökonomischen Standard. Die Leute möchten natürlich den Markt erweitern, neue Geschäfte machen, neue Jobs bekommen und so weiter. Das geschieht mit der Annäherung zur Europäischen Union, also vor allen Dingen die jungen Leute, sie sind geprägt durch die westliche Kultur, wollen das ganze Leben dort nachahmen und so weiter. Dies geschieht allerdings nicht so ganz ohne Probleme. Das Unternehmen, bei dem ich arbeite, ist speziell. Es ist also kein mittelständisches Unternehmen. Es ist sehr groß und fungiert im ganzen Staat von Bosnien-Herzegowina. Wir sind also ein Distributionsunternehmen, das den ganzen Markt beliefert. In unserem Unternehmen sind logischerweise dann auch Muslime und Serben, sowohl als auch Kroaten, beschäftigt. Und das Zusammenspiel, das Zusammenleben mit uns, das läuft eigentlich ohne Probleme ab, was das Geschäftliche angeht. Allerdings muss ich bemerken, dass nach Feierabend, also das Feierabendsgetränk, irgendwie dann doch separat getrunken wird. Also ich denke schon, dass es irgendwie nur ein Schein ist in einer Situation, was das ökonomische Zusammenleben angeht. Ein gutes Beispiel dafür ist die Stadt Mostar. Das ist die größte Stadt ja von den Kroaten eigentlich, die ja geteilt ist. Das wissen wir ja durch diese berühmte Brücke, die ja dann zerschossen wurde im Krieg und so weiter. Sie ist symbolisch wieder aufgebaut worden. Aber diese Brücke stellt auch heute eine Art Trennzone dar. Also wir haben parallel auf der linken und auf der rechten Seite von Mostar zwei verschiedene Märkte sozusagen. Im kroatischen Bereich gibt es einen höheren Standard. Der Durchschnittslohn liegt zwischen 700 und 900 Mark. Die bosnische Mark ist gleich viel wert wie die ehemalige deutsche Mark. Und während der Standard vom muslimischen Teil sehr weit darunter liegt, der Durchschnittsgehalt liegt zwischen 300 und 500 Mark. Die logische Folge davon sind zwar Migration, dadurch, dass Arbeitskräfte zum reicheren Teil übergehen wollen. Sie werden dort allerdings nicht so gerne aufgenommen, so muss ich hier ganz klar sagen. Was die Kroaten angeht, auch im Geschäft, also ich habe jetzt hier eine Information, die ist zwar nicht amtlich, dass die Kroaten, also speziell die Kroaten aus Herzegowina, einen sehr großen Budgetanteil ausmachen, also sehr große Umsätze, Staatsumsätze finanzieren. Dieses Geld allerdings irgendwo dann verschwindet. Also ich will das jetzt nicht so sagen, aber es ist natürlich so, dass die Muslimen den Mehrteil der Bevölkerung ausmachen. Und die dann halt auch mehr verbrauchen. Und die Kroaten haben dann schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt wirklich unterlegen sind. Und deswegen kommen dann auch diese ganzen Gefühle hervor, dass man halt einen dritten ethnischen Teil haben will, wo man halt ganz alleine ist.
Und die eigenen Steuern auch selber verbrauchen kann. Kann man das denn vergleichen mit der Situation der Slowenen im ehemaligen Jugoslawien, die ja auch wesentlich besser wirtschaftlich gestellt waren und deswegen auch eigentlich sich separieren wollten, weil sie sich davon erhofft haben, ihre eigene wirtschaftliche Stärke alleine besser entwickeln zu können und nicht ständig für die ärmeren Brüder, sage ich jetzt mal etwas plakativ, werden zahlen müssen?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich so direkt unterstreichen. Und der Teil von Herzegowina ist halt wirtschaftlich auch besser dargestellt in Bosnien-Herzegowina. Zu den Ursachen möchte ich jetzt nichts sagen. Also da gab es schon sehr viel Kriminalität zu Zeiten des Krieges und so weiter. Aber es ist ja so auch, dass die Kroaten das Dayton-Abkommen eigentlich nur unterzeichnet haben und in den Köpfen irgendwo im Hintergrund gehabt haben, dass sie sich zwar später damit irgendwie losreißen können und halt zusammen zu Kroatien halt kommen.
Das heißt auch kein wirkliches Bekenntnis zu diesem Staat, also oder zu diesem Staatsgebilde.
Ja, genau. Das kann man ganz klar im Sport zum Beispiel erkennen, wenn Bosnien-Herzegowina spielt. Dann hat man dort kaum Fans von der kroatischen Seite. Das kann ich so unterstreichen. Also da würde man lieber für die andere Mannschaft sein als für Bosnien und Herzegowina, weil man das eigentlich nicht im Gefühl hat, ja, dass es das eigene Land ist.
Ein sehr starkes Bild, also auch die Frage natürlich nationales Bekenntnis, das macht sich natürlich an Sportereignissen immer deutlich. Sarajevo, die Heimatstadt von Erdin Kadunic, war ja auch die Stadt der Olympischen Winterspiele im ehemaligen Jugoslawien, das heißt eine Stadt mit einer großen Sporttradition, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil natürlich die Kriege und das Leid und die Monate, jahrelange Belagerung durch die serbischen Truppen natürlich im historischen Gedächtnis viel näher sind. An Erdin Kadunic möchte ich die Frage stellen, erst als Politikwissenschaftler, all diese Probleme prägen natürlich auch das Bild, was man außerhalb von Bosnien-Herzegowina hat. Und das manifestiert sich insbesondere auch in den Fortschrittsberichten der Europäischen Kommission, die immer wieder Bosnien relativ schlechte Noten geben. Allerdings auch immer, das muss ich dazu sagen, immer auch konstatieren, dass die politische Entwicklung zumindest stabil ist und freie Wahlen stattfinden und zumindest auch die Situation der Medien so ist, dass alles gesagt und geschrieben werden kann. Aber das Funktionieren des Staates ist nach wie vor nicht so, wie man sich das wünschen würde. Die Frage an Sie als Politikwissenschaftler, aber auch als bosnischen Muslim: Wird Bosnien mit diesem Bild nach außen fair behandelt und sind das die richtigen Kriterien, die man da an Bosnien anlegt, wenn man sagt, wenn ihr nach Europa wollt, müsst ihr dieselben Kriterien erfüllen wie Kroatien oder wie Serbien auch?
Also bezüglich der Kriterien, denke ich mal, ist es sehr, sehr wichtig für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, dass letztendlich einheitliche Kriterien für das Land als auch für die Nachbarn gelten. Sprich, dass man hier keine Volksgruppe oder in dem Sinne nicht irgendwelche Staatsbürger bevorteilt. Das ist auch das, was letztendlich die Bosnier immer wieder monieren, dass man das Gefühl hat, als würde man nicht gleich behandelt werden mit seinen Nachbarn, den Kroaten, den Serben, den Mazedoniern und den Montenegrinern. Denn letztendlich denke ich mal, ist es im Interesse Europas auch, dass wenn einmal die Kriterien aufgestellt sind, sie allgemeingültig sind für alle, um nicht dann irgendwann mal später, wenn man irgendeinen ja letztendlich bevorteilt oder ein primäres Interesse an Europas in einer bestimmten Region vorzufinden ist, dass man letztendlich dann, dass die Europäer dann mit starken Kopfschmerzen oder einem bösen Erwachen letztendlich aufwachen. Was die Arbeit bezüglich der Europäischen Kommission angeht, da würde ich ehrlich gesagt nicht so tief in die Materie gehen. Ich denke mal, der Aufgabenkatalog von Seiten der Europäischen Kommission ist klar und ist somit auch für die hiesigen lokalen Politiker eine Vorgabe, wie sie ihre Hausaufgaben, besser gesagt ihre europäischen Hausaufgaben machen müssen. Wie die Wahrnehmung, weil Sie hatten auch das Thema Wahrnehmung Bosnien-Herzegowina angesprochen. Bosnien-Herzegowina wird größtenteils auch in Europa im medialen Fokus auch immer nur dann wieder kommt auf die Tagesordnung, wenn es um Krisen geht, wenn sozusagen Bosnien-Herzegowina Negativschlagzeilen macht. Ob das nun jetzt, sagen wir mal, die Referendumsfrage ist, die allgemeinpolitische Krise oder diverse Razzien, die sich jetzt in den letzten Tagen ereignet haben. Immer wieder dann, wenn sozusagen diese schlechten Schlagzeilen zu sehen sind oder zu lesen sind, ist Bosnien-Herzegowina in den europäischen Medien. Obwohl es eine Menge positiver Beispiele gibt in Bosnien-Herzegowina auf allen Ebenen, wäre wünschenswert, wenn man in Europa den Fokus auf diesen Bereich legen würde. Da gibt es diverse Geschichten, Erfolgsgeschichten, auch des Zusammenkommens und des sich Annäherns. Ein Beispiel, was mir jetzt so spontan einfällt, sind zum Beispiel die beiden Gemeinden, Gorazde und Foča. Die eine liegt in der Föderation, die andere liegt in der Republika Srpska. Hier sind die Bürgermeister der jeweiligen Städte, kooperieren sehr gut. Sie sind sich bezüglich ihrer europäischen Zukunft einig und haben einen regen Austausch auch bezüglich der Bevölkerung. Das heißt, die Leute aus Foča kommen gerne nach Gorazde, als auch die Leute aus Gorazde kommen nach Foča. Also da, denke ich mal, tut man in der medialen Betrachtung den Bosnien-Herzegowinern eigentlich nicht recht. Das heißt, es gibt hier eine Menge anderer positiver Beispiele, die man sicherlich mehr medial präsentieren könnte, wenn da auch ein Wille bestünde, dass man dies auch tun würde. Denn letztendlich, finde ich persönlich, ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie Europa über Bosnien-Herzegowina denkt, denn wichtiger oder interessanter ist es für die Lage hier im Lande ist, Wie denkt Bosnien-Herzegowina über Europa oder Europäische Union?
Darauf können wir sicherlich gleich nochmal zurückkommen, nämlich die Frage, wie eigentlich die Menschen in Bosnien diese europäische Perspektive sehen, ob sie daran glauben und ob sie dafür auch eventuell bereit sind, Opfer zu bringen und eben auch weitere, unter Umständen auch schwierige Reformen auf sich zu nehmen. Zuerst aber nochmal eine Frage an Herrn Tontic, weil Sie auch Schriftsteller sind. Als Sie Ihre ersten Werke publiziert haben, da haben Sie die ja eigentlich in Serbokroatisch wahrscheinlich publiziert. Korrigieren Sie mich bitte. Jedenfalls haben Sie sich sicherlich nicht träumen lassen, dass es einmal so etwas gibt. Eine bosnische Sprache, natürlich Serbisch, Kroatisch, davon konnte man schon sprechen, auch wenn das sprachwissenschaftlich auch nicht ganz exakt ist. Aber wie sehen Sie denn heute den intellektuellen Diskurs auch? Ist Bosnien eigentlich die Projektionsfläche, wo Schriftsteller und Intellektuelle sprechen? Oder finden Diskurse, Debatten über aktuelle Fragen nicht eher doch noch im jugoslawischen, ex-jugoslawischen Raum statt? Liest man in Bosnien in den Cafés Zeitschriften auch in Kroatisch und in Serbisch? Oder ist man doch relativ abgeschottet, was sozusagen das eigene Denken angeht? Das würde mich interessieren.
Also ich habe meine ersten Werke vor 40 Jahren veröffentlicht. Damals hieß unsere doch gemeinsame Sprache Serbo-Kroatisch oder umgekehrt Kroato-Serbisch. Später wurde sie geteilt, also heute haben wir auch Bosnisch. Eine Mehrheit von serbischen und kroatischen Linguisten meinen, dass sie die bosnische Muslime oder Bosniaken ihre eigene Sprache eigentlich bosniakisch benennen sollten. Aber gut, da gibt es keine Lösung, die alle akzeptieren. Früher war Bosnien und Sarajevo natürlich besonders bekannt für seine Multikulturalität und alles war gemeinsam. Jetzt durch den Krieg und durch die Nachkriegsereignisse ist fast alles also geteilt, sozusagen nationalisiert. Wir haben jetzt drei offizielle Sprachen und viele kulturelle Institutionen sind auch so national bezeichnet, also Serbisch, Bosniakisch oder Bosnisch-Muslimisch und Kroatisch. Es gibt doch noch weiter, also auch gemeinsames Arbeit, besonders in größeren Städten, glaube ich, wo man gemeinsam viele Veranstaltungen macht oder Gespräche führt, aber eigentlich das ist nicht mehr so wie früher. Ja. Hier in Sarajevo, man kann auch kroatische und serbische Zeitungen lesen, aber nicht alle, also eher kroatischen als serbischen zum Beispiel in dem Stadtviertel, wo ich lebe. Und aber was man dort liest, ist sehr oft eigentlich so feindselig eigentlich, ja. Sehr oft bosnische Journalisten schreiben so nicht mit großer Begeisterung über Ereignisse in Serbien oder auch in Kroatien und umgekehrt, ja. Die Medien machen auch so ein schlechtes Bild über die anderen, ja.
Ich möchte vielleicht an Herrn Zor, weil er ja Kroate ist, eine praktische Frage stellen. Man liest relativ viel, auch wenn es um Rumänien und Moldawien geht, aber auch Serbien und auch die Verhältnisse von Ungarn mit den ungarischen Minderheiten in anderen Ländern, in den Nachbarländern, die auch früher zu Ungarn gehört haben. Da liest man relativ viel über das Problem der doppelten Pässe. Nun ist es ja so, dass im Fall von Bosnien jetzt die beiden Nachbarländer, Kroatien und Serbien, die Möglichkeit bekommen haben, dass ihre Staatsbürger im Schengen-Raum ohne Visa reisen können. Das heißt, wer einen serbischen oder einen kroatischen Pass hat, der ist in Europa relativ leicht unterwegs. Während es für Bosnier, egal welchen, also wenn sie nur einen bosnischen Pass haben, es erstmal sehr schwierig ist, weil sie weiterhin ein Visum brauchen, weil die organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen noch nicht gegeben sind. Meine Frage an Sie ist, wie viele von Ihren kroatischen Freunden im kroatischen Teil haben denn einen kroatischen Pass? Und ist das ein Problem auch, was vielleicht weiter die Spaltung in Bosnien-Herzegowina verstärken könnte, wenn im serbischen Teil eben dort doppelte Pässe mit Serbien bestehen, in Kroatien mit Kroatien im kroatischen Teil und nur die bosnischen Muslime eigentlich ohne zweite Passangehörigkeit eigentlich bleiben.
Ja, da kommen wir so ein wenig zurück zum eigentlichen Problem, dass eigentlich nur die Bosniaken sich mit diesem Staat so richtig identifizieren können, so wie ich das jetzt sehe. Also ich bin jetzt gerade hier in Banja Luka und ich muss sagen, ich sehe sehr viele Ähnlichkeiten zu den Kroaten in Herzegowina. Man schaut eigentlich nur nach Belgrad, nach Serbien und man ist mit dem serbischen Pass sehr, sehr zufrieden. Was auch praktische Gründe hat, natürlich. Zur Frage, wie viele von meinen Freunden den kroatischen Pass haben, muss ich eigentlich recht ehrlich sagen, alle. Also wirklich, es gibt kaum jemanden, der einen bosnischen Pass in Herzegowina besitzt. Ich persönlich habe auch einen kroatischen und muss sagen, dass es von großem Vorteil war, weil ich auch sehr oft nach Deutschland gereist bin und in Kroatien studiert habe und ja und so weiter.
Und das heißt, Sie haben auch als bosnischer Kroate, haben Sie sozusagen mit dem kroatischen Pass dann in Zagreb Ihr deutsches Visum beantragt, solange man das noch brauchte. Und jetzt können Sie frei reisen. Ist das so?
Ja, genau. Okay. Wir können aber frei reisen schon seit langer Zeit. Und nicht nur die Pässe. Was ich noch sagen wollte, es gibt sehr viele Leute in Herzegowina, die eine feste Adresse in Kroatien haben. Das bedeutet, sie leben formell eigentlich nur noch schwarz in Bosnien-Herzegowina, obwohl es ihr Zuhause ist. Wollen die feste kroatische Adresse aber kaum aufgeben, soweit es möglich ist. Weil sie dort zum Beispiel Kindergeldzahlungen erhalten oder irgendwelche Renten, ehemalige Renten, Steuerentlastungen oder sonst was. Also man kann auch leichter studieren und ich muss sagen, es gibt sehr viele praktische Gründe, weshalb Menschen eigentlich nur noch nach Westen schauen. Und der erste Punkt, den sie da sehen, ist halt Kroatien. Und sehr viele Leute befürchten halt jetzt auch, je näher sich Kroatien der Europäischen Union nähert, was dann mit den Kroaten in Bosnien-Herzegowina geschehen wird. Das ist also eine große, große Frage.
Ja, man kennt das ja von den Ostgrenzen zum Beispiel der Slowakei oder Polens, dass dort ein sehr intensiver Austausch über die Grenzen hinweg passiert ist, solange Polen und die Slowakei noch nicht in der EU waren, aber dann plötzlich das harte EU-Grenzregime eingeführt wurde und dieser kleine Grenzverkehr eigentlich abgeschnitten wurde und plötzlich Leute, die vorher frei reisen konnten oder relativ einfach auch auf den nächsten Markt hinter der Grenze fahren konnten, das dann plötzlich nicht mehr können.
Ja, genau. Und was ich einen Satz vielleicht noch, den ich hier hinzufügen möchte, wegen dieser Sache mit der Identifizierung. Die Kroaten in Herzegowina sind sehr homogen, also es sind 99,9% Anteil der Bevölkerung sind Kroaten und sie haben eigentlich nie gelernt, mit anderen ethnischen Gruppen zusammenzuleben. Ich empfinde dies auch als einen sehr großen Nachteil, da ich in Deutschland gelebt habe und diesen interkulturellen Austausch eigentlich sehr geschätzt habe und er mich eigentlich auch sehr viel geprägt hat. Ich denke, das ist ein großer Nachteil für die Kroaten in Herzegowina und sie leben auch Sarajevo eigentlich überhaupt nicht als ihre Hauptstadt. Also das ist Mostar. Das ist Mostar als regionaler Zentrum.
Herr Kadunic, wir hören aus dem, was Herr Zoric sagt, schon auch große Verbundenheit natürlich der Serben bzw. der Kroaten mit dem, was sie als ihr Mutterland im Nachbarstaat eigentlich erleben oder sehen und eine relativ große Reserviertheit oder einen großen Abstand zu den bosnischen Muslimen. Woher kommt das? Ich will jetzt nicht in der Geschichte graben mit dem türkischen Joch, aber woher kommt eigentlich dieser große Abstand zwischen den Volksgruppen? Jetzt, wenn man mal jetzt nicht nur die jüngere Geschichte, die Kriege nimmt, sondern eher kulturhistorisch gesehen.
Bezüglich dieser Identitätsfrage, ich denke mal, Bosnien-Herzegowina als der jetzige Staat ist ein ziemlich junger Staat, der in seinen jungen Jahren gleich in ein Kriegsszenario gezogen wurde. Man muss, um diese Identitätsfrage zu erklären, muss man einfach auf die Zeit des Krieges zwischen 92 und 95 nochmal zurückgreifen und auch auf die Zeit jetzt in der grauen Vergangenheit, die jetzt seit 95 bis jetzt 2010 herrscht. Der Fakt ist letztendlich, aufgrund des Krieges im Land hier in Bosnien-Herzegowina, aufgrund des Angriffs auf das Land und der Interessen von Seiten der Republik Kroatien, damals angeführt von dem Präsidenten Tudjman, als auch Serbiens, damals Serbien-Montenegro, angeführt von Milosevic, es ist, denke ich mal, kein Geheimnis, was letztendlich mit Bosnien passieren sollte. Bosnien-Herzegowina sollte aufgeteilt werden in eine kroatische Teilrepublik, in eine serbische Teilrepublik und in ein bosniakisches Reservat. Dieser Plan ist gescheitert, Gott sei Dank, und aufgrund der Ereignisse, die sich dann letztendlich ereignet haben, 95 mit Dayton, wo wir ein Vertragswerk, einen Friedensvertrag haben, der bis heute noch gilt und der eigentlich geschaffen wurde, um die verfeindeten Kriegsparteien an einen Tisch zu bekommen und um sie in irgendeiner Art und Weise zusammenzubringen, damit man eine gemeinsame, ja sagen wir mal, ein Frieden bekommt letztendlich, um dann die nächsten Schritte zu tätigen, die dann in ein Bosnien-Herzegowina übergehen. Der Daytoner Friedensvertrag als auch die gesamten politischen Entwicklungen danach gaben überhaupt gar keinen Raum primär, sich mit Identität als Bosnier in dem Sinne zu beschäftigen. Aufgrund der riesigen und jetzigen Verfassung gibt es den Begriff des Bosniers nicht. Man kann sich sozusagen als Kroate, als Bosniake, als Serbe definieren, die drei konstituierenden Völker. Dann gibt es natürlich noch die Juden und die Roma, die jetzt erst vor kurzem am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg erkämpft haben letztendlich, dass sie auch als solche gewählt werden können, das Recht als Präsident gewählt zu werden, denn letztendlich aufgrund der jetzigen Verfassung darf nur ein Bosniake oder ein Kroate oder ein Serbe.
Die Minderheiten der Roma und der Juden sind einfach vergessen worden und wurden ausgeschlossen eigentlich von der konstitutionellen Ordnung, ja?
Richtig, richtig. Damals ist klar, es in Bosnien herrschte Krieg, das primäre Interesse war, den Frieden ins Land zu bringen, damit man die Volksgruppen unter einen Topf bringt letztendlich und damit der Topf ruhig bleibt, gab es dann die militärische Operation von seit der damaligen Mission der NATO und so weiter und so fort, die jetzt Übergang ist in die europäische Mission. Und der Weg von Dayton hin nach Brüssel hat immer noch Nachwirkungen und einen Nachgeschmack mit den Personen und Persönlichkeiten, die letztendlich auf diese Zeit ein Auge werfen. Denn wenn man sich jetzt die letzten politischen Entwicklungen anschaut, ist es auch kein Geheimnis, dass in der Republika Srpska von Seiten der politischen Elite, die momentan die RS anführt, das Projekt Radovan Karadzic und Slobodan Milosevic weitergeführt wird. Das heißt, man nutzt keine militärischen Mittel in dem Sinne, sondern man versucht mit erlaubten politischen Mitteln den Staat als Staat Bosnien-Herzegowina erstens schlecht zu reden und zweitens ihn als einen nicht funktionierenden Staat, als einen Failed State darzustellen, um dann sozusagen in längerer Sicht der Europa und auch der Welt zu erklären, schaut her, wir haben hier einen Staat, der nicht funktioniert, aber wir haben ein Rezept, dass wir uns sozusagen trennen, dann funktioniert jeder auf seine eigene Art und Weise. Das ist einer der Gründe, einer der Hauptgründe, warum es teilweise sehr, sehr schleppend vorangeht in Bosnien-Herzegowina. Und ein weiteres sehr, sehr wichtiges Element in dieser gesamten Geschichte ist, dass aufgrund der Verfassungskonstruktion und diverser Instrumente, die innerhalb dieser Verfassung mit vorhanden sind, wie zum Beispiel die Entitätsabstimmung, es den bosnischen Serben einer Volksgruppe ermöglicht, die bosnischen Kroaten als auch die Bosniaken auszuhebeln im Parlament. Sprich, dieses Instrument der Entitätsabstimmung blockiert den Fortschritt Bosnien-Herzegowinas in jeglichster Hinsicht, sprich auch auf die euroatlantischen Integrationsprozesse. Deswegen dauert es auch immer ziemlich lange, bis man einen Konsens letztendlich innerhalb der drei führenden Volksgruppen auch bekommt.
Herr Kadunic, ja? Entschuldigung, ich würde gerne noch etwas dazu sagen. Also ich stimme Herrn Kadunic generell mit Herrn Kadunic überein, was diese politische Sache angeht mit dem Daytoner Abkommen. Ich finde auch alles auch gut, dass dadurch der Krieg beendet wurde. Das musste geschehen natürlich. Aber dabei hat man völlig die wirtschaftliche Realität vergessen. Mit dem Daytoner Abkommen hat man eine sehr schlechte wirtschaftliche Basis getroffen. Eigentlich gar keine, weil man hat sehr viel Geld nach Bosnien-Herzegowina hereingepumpt, nominell sogar viel mehr als damals nach 1945 nach Deutschland. Und wir sehen heute, es hat so viel wie nichts gebracht. Ich habe mal hier eine Information, was die westherzegowinische Gespanntschaft angeht. Also es betrifft vier Städte in Herzegowina. 80% des Jahresbudgets werden nur an Gehälter verbraucht. An Gehälter, also Bruttogehälter. Das ist erschreckend eigentlich, weil dadurch sieht man, dass gar nicht viel übrig bleibt für wirtschaftliche Entwicklung. Und wenn es keine wirtschaftliche Entwicklung gibt, dann ist die Folge auch, dass die Menschen natürlich unzufrieden sind. Dann können sie mit Menschen keine Integration machen, meiner Meinung nach. Zu einer richtigen Integration seitens des Daytoner Abkommen hätte man auch ein wenig gute Stimmung machen sollen im Sinne von wirtschaftlichen Aufbau und von guter Bildung für alle und so weiter. Und das ist hier nicht geschehen. Und ich denke mal, dieses künstliche politische Gebilde ist ja viel zu lange da, ohne wirkliche wirtschaftliche Aktionen nachhinein zu bekommen.
Herr Zorich, das heißt, Sie sagen vor allen Dingen, dass trotz der großen Mittel, die die internationale Gemeinschaft bereitgestellt und nach Bosnien gegeben hat, dass trotzdem nicht die richtigen Anreize gesetzt worden sind,
um eigenständige wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Ist das
ja,
es
ist das, was Herr Kadunic gesagt hat. Man kommt zu keinem Konsens. Es dauert alles länger. Es dauert alles länger, weil es 11 Regierungen gibt in der Föderation. Und dadurch, es verkommt zu einem bürokratischen Apparat, wo eigentlich jeder einfach nur da ist, um da zu sein, um sein Gehalt zu bekommen. Dadurch gibt es keine Leistung, keine wirkliche wirtschaftliche Leistung und Unternehmertum wird unterdrückt. Dadurch gibt es dann auch keine Arbeitsplätze und ohne Arbeitsplätze gibt es keinen wirtschaftlichen Aufschwung. Es geht im Kreis herum.
Ja. Herr Kadunic, wollen Sie noch mal kurz reagieren?
Genau. Herr Čubić hat da letztendlich recht, dass der Schlüsselmoment in Bosnien-Herzegowina ist die Verfassung. Sprich, um sozusagen eine europäische Zukunft in Bosnien-Herzegowina zu haben, muss die Verfassung letztendlich reformiert werden. Und ich stimme mit Herrn Čubić ein, sicherlich, sagen wir mal, ist Sarajevo viel näher an Pale, als auch Pale viel näher an Sarajevo interessiert. Zum Beispiel, ich lebe in einem Stadtteil, der nicht unweit weg von der Republika Srpska ist, von Lukavica, und dort merkt man, dass es einen regen Austausch der Bevölkerung sowohl bezüglich der Arbeit als auch allgemeinen Lebens gibt. Ebenso ist es zum Beispiel recht logisch für eine, dass, sagen wir mal, die Region Banja Luka viel näher an Bihać angedockt ist als an sagen wir mal jetzt, an Trebinje. Ebenso ist zum Beispiel Mostar viel, viel näher an Trebinje als Trebinje selber an Banja Luka. Aber um eine territoriale Neuordnung zu gestalten, ich denke mal, letztendlich wäre es logisch, die Bosnien-Herzegowina in, sagen wir mal, 5 Regionen einzuteilen, die nach wirtschaftlichen Aspekten letztendlich ausgerichtet sind. Aber es gibt aufgrund der herrschenden politischen Elite speziell wieder in der Republika Srpska kein Interesse, es gibt keinen politischen Willen, dass man erstens auf eine Verfassungsreform pocht, die letztendlich einen europäischen Charakter hat, wo der Bürger im Fokus letztendlich ist und nicht die Ethnie. Und dann hingehend auch kein Interesse an einer territorialen Neuordnung. Das ist kein Geheimnis, dass der jetzige Premier der Republika Srpska gerne den gesamten Bereich der Republika Srpska komplett unter seinen Fittichen hält. Mhm. Das ist in der Wirtschaft so, dass es dort sozusagen diverse Strukturen gibt, die an dem wirtschaftlichen Vorteil partizipieren und die ziemlich nah an der Regierung sind. Sprich, jemand, der nah an der Regierung und an den Regierenden ist, hat auch Vorteile in der Wirtschaft. Denen werden dann diverse Aufgaben zugeteilt. Er kriegt sozusagen Aufträge ab, die er ansonsten nicht kriegen würde. Das ist auch unfair für die anderen Unternehmen, die in der Republika Srpska tätig sind. Und das ist, denke ich mal, auch ein primäres Eigeninteresse von den jeweiligen Parteiführern, die dann auch immer wieder die nationale Trommel rühren und dann immer wieder sagen, ja, man versteht sich ja untereinander nicht, um dann letztendlich auch selbst die Macht zu erhalten. Genauso ist es auch in der Republika Srpska jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, auch im medialen Bereich. Herr Pontet hat das am Anfang, glaube ich, auch angesprochen. Man liest wirklich wenig kritische Meinungen in bosnisch-serbischen Blättern. Es gibt das eines der gelesensten Blätter hier in der Föderation aus Banja Luka waren die Nezavisna Novina, eine, wie man es übersetzen würde, die unabhängige Zeitung, die letztendlich auch aufgrund des starken Druckes von Seiten des Premiers der Republika Srpska letztendlich auch in die Richtung gezogen wird, dass es auch ein, ja, sagen wir mal, Blatt der Regierenden ist. Obwohl es eigentlich eine relativ, sagen wir mal, kritische Zeitung war, mit kritischen Meinungen, mit einer anderen Sicht der Dinge. Jetzt haben wir, was den medialen Raum angeht, in der RS eine Gleichschaltung, das kann man so sagen. In der Föderation ist es nicht viel berauschender, was den medialen Raum angeht. Dort hat man die große Tageszeitung in Abbas, was sozusagen als das Presseorgan oder letztendlich das mediale Organ der Bosniaken sein soll. Von Seiten gibt es noch Oslobođenje, was letztendlich die Intellektuellen hier im Lande anspricht und in einem linken Spektrum angesiedelt ist, aber auch ziemlich SDP-nah und immer wieder im Kampf mit den anderen Zeitungen und Herausgebern, da auch dort immer wieder die wirtschaftliche Frage eine große Rolle spielt. Hinter den großen Zeitungen stecken immer wieder große Wirtschaftsbosse, die dann auch immer wieder die Politik des jeweiligen Blattes steuern und dann auch letztendlich in die Redaktionen hineinfunken und sagen, Leute, ihr habt das und das letztendlich zu schreiben.
Das ist ja ein Phänomen, was wir in vielen Ländern kennen. Ich würde gerne Herrn Čontić nochmal ansprechen. Ja. Wir haben jetzt viel gehört über die praktischen Auswirkungen, also für das tägliche Leben und auch für die Wirtschaft, die diese Verfassungsregelung eigentlich hat und die diese Staatskonstruktion hat und die Entwicklung. Ich möchte nochmal auf einen mentalen Punkt zukommen, und zwar die Frage der Erinnerung. Ich glaube, das hat viel auch mit der Verfasstheit gerade des serbischen Teils zu tun. In deutschen Zeitungen liest man immer mal wieder, dass im serbischen Teil zum Beispiel Karadzic noch immer als Held gefeiert und hochgehalten wird. Das heißt, dass man eigentlich keine kritische Auseinandersetzung mit den Kriegsereignissen hat, sondern dass man eigentlich immer noch denkt, im Recht zu sein. Und das bestärkt natürlich auch diese serbisch-nationalistischen Tendenzen. Und das ist das, was ja dann auch dazu passt, was Herr Kadunic eben über die Politik der Republika Srpska und ihrer Führung gesagt hat. Wie steht es mit der Erinnerung? Gibt es etwas, worüber man sich auch einigen kann, worüber man sich austauschen kann? Oder stehen da immer noch die Kriegsparteien eigentlich in den Schützengräben, um es bildlich zu sagen, Herr Tontic?
Zunächst möchte ich etwas sagen über diese vorherige Diskussion. Also natürlich, die Verfassung soll reformiert werden, aber das kann nicht ohne Konsens gehen. Zum Beispiel bei dem Referendum für die Unabhängigkeit gab es keinen Konsens und schon aus diesem Moment haben wir größte Probleme in Bosnien. Also zwei Völker haben damals gegen ein drittes gestimmt, ja. Mhm. Also bosnische Muslime und Kroaten gegen das serbische Volk. Und haben die Entscheidung getroffen, mit wie viel Prozent? Mit 72,78%. Ja. Die Serben sagen, also haben deswegen das gefunden als nicht ganz legitim. Ja. Natürlich, das hat nicht geholfen. Es kam zum Krieg und diese ganze schlimmste Geschichte. Aber da hatten wir gerade keinen Konsens. Deswegen meine ich, Konsens muss weiter bestehen bei wichtigsten Entscheidungen auf der staatlichen Ebene. Noch etwas, Sie haben gefragt über Distanz oder Abstand, ja, zwischen Serben, Muslimen, Kroaten, Muslimen oder umgekehrt. Das ist alles durch den Krieg entstanden. Früher gab es diesen Abstand nicht, ja. Nur bei ganz primitiven und radikalen nationalistischen Leuten. Es gab eine große Nähe, ein Zusammenleben vor dem Krieg. Aber also durch den Krieg ist das so entstanden. Dann noch ein Wort zu den Pässen. Also die Kroaten aus Bosnien-Herzegowina haben diese kroatische Pässe und sie können so frei reisen nach Westeuropa. Und das war, die Serben haben nicht so viele Serben haben serbische Pässe. Ich habe keinen serbischen Pass.
Mhm. Mhm.
Also im Unterschied zu Tudjman hat Herr Milosevic nicht so also machen gehabt, den Serben in Bosnien die Staatsangehörigkeit anerkannt und serbische Pässe gegeben. Nur wenige haben sie diese Pässe. Vielleicht die gewisse Verdienste hatten, ja. Mhm. Die hatten in Belgrad. Also, und wenn heute bosnische Muslime klagen, dass sie, also nur sie bedroht sind durch diese Visa-Probleme, und das stimmt eigentlich nicht. Die Serben sind in der gleichen Situation heute in Bosnien. Jetzt, ja, sie sagen, dass viele Karadzic weiter als Held feiern. Das ist überall so. Auch die in anderen Volksgruppen werden die Helden oder Führer aus der Kriegszeiten, also gefeiert. Nicht in breiten Schichten der Bevölkerung, aber bei vielen Leuten. So ist auch mit Karadzic, ja, leider.
Ja. Ich würde gerne noch einen Satz zur Verfassung, bitte. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Also meine zwei Kollegen haben eben die Verfassung erwähnt. Ich möchte nur einmal dazu sagen, dass diese derzeitige Verfassung, sie ist natürlich reformfähig auf jeden Fall, die passt den Kroaten ganz und gar nicht. Ja, und die Kroaten fühlen sich auch durch diese Verfassung ein wenig unterdrückt. Ganz kurz zur Wahl. Der amtierende kroatische Vertreter, Herr Željko Komšić, hat bei der Wahl eigentlich so gut wie keine Stimme von Kroaten bekommen. Ist aber Präsident von Kroatien geworden. Der amtierende Präsident, Željko Komšić, wurde eigentlich am größten Teil von den bosnischen Muslimen gewählt. Für die Kroaten. Also in der Föderation wählen die bosnischen Muslimen und die Kroaten zusammen den jeweiligen Vertreter, was aber zu einer Unterdrückung der Kroaten führt, weil die Kroaten ja eigentlich nur 17% der Bevölkerung ausmachen oder sogar noch weniger. Also der genannte Herr Präsident hat so gut wie keine einzige Stimme von Kroaten bekommen, wurde aber zum Präsidenten für einen kroatischen Vertreter gewählt. Das ist für das kroatische Volk absolut inakzeptabel.
Ein zusätzliches Problem der Repräsentation. Ich möchte das jetzt nicht mehr diskutieren, weil wir zum Schluss kommen müssen. Ich möchte nochmal jedem ein kurzes Schlusswort geben und möchte nochmal fragen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für Bosnien-Herzegowina und die Menschen dort wünschen? Was wäre Ihnen am wichtigsten? Herr Tontic.
Das Wichtigste für mich ist Frieden. Der Frieden und natürlich ein besseres Leben. Also ökonomisch, politisch, kulturell und so. Und also möglichst bald in die Union zu kommen, ja.
Ilja Zoric, was würden Sie sich am sehnlichsten wünschen?
Ja, also am meisten wünsche ich mir die bestmögliche Ausbildung für alle, denn die wird sicherlich zu besserer Wirtschaftssituation führen und nur durch ein gutes Leben und eine gute Wirtschaftssituation kann man über Integration sprechen und die würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen.
Herr Kadunic, damit haben Sie das Schlusswort. Bitte schön.
Ja, was ich mir letztendlich wünschen würde, ich denke mal, letztendlich haben alle Bürger das Interesse, in die Europäische Union zu kommen, das ist gar keine Frage. Ich wünsche mir oder würde mir wünschen, ich backe erstmal kleine Brötchen, ich würde mir gerne eine bessere Verfassung wünschen, wo man nicht aufgrund der Ethnien letztendlich primär entscheidet, sondern man aufgrund der anderen Qualitäten, ob derjenige oder diejenige fähig ist, dieses Amt oder jenes Amt zu bekleiden und nicht nach dem Muster geht, ist derjenige nun Bosniake, Kroate, Serbe oder wie auch immer. Letztendlich würde ich noch mal kurz hinzufügen in der gesamten Debatte. Man kann nicht von den Kroaten und den Bosniaken und den Serben sprechen. Ich denke mal, die Kroaten in der Posavina sind ganz anders gepolt als, sagen wir mal, die Kroaten in Široki Breg oder in Grude. Ebenso geht es ähnlich, wenn man jetzt mit den Serben in Mostar spricht, von denen es noch einige gibt, oder in Sarajevo oder in anderen Teilen der Föderation. Also dieses Schwarz-Weiß-Malen kann ich so nicht unterzeichnen und auch nicht so befürworten. Letztendlich ist die Situation nicht schwarz-weiß, sondern immer wieder sind es Grauzonen, sodass es letztendlich nicht den Begriff des Kroaten oder des Bosniaken oder des Serbens gibt.
Okay. Vielen herzlichen Dank für diese letzte Anmerkung, die sicherlich ganz, ganz wertvoll ist. Alle, die das jetzt gehört haben, haben ganz, ganz viel über Bosnien und Herzegowina gelernt. Vor allen Dingen aber einen Serben, einen Kroaten und einen Bosniaken erlebt, die engagiert auch streiten um den besten Weg und die sich alle offenbar eine bessere Verfassung wünschen und ein friedliches Zusammenleben in Bosnien und Herzegowina. Ganz herzlichen Dank nach Sarajevo und nach Banja Luka. Guten Abend.
Tschüss.
Guten Abend. Danke. Guten Abend.